lautet 1304A. Das ist der Code für die Toilette im Erdgeschoss. Der ein oder andere hat vielleicht mitgekriegt, dass irgendein Spaßvogel uns das Klo hier oben zugeschlossen hat. Wenn uns gerade jemand zuhört und den Schlüssel hat, vielleicht kannst du uns das Klo aufschließen. Ansonsten, wenn die Toilette vorne verschlossen ist, 1304A im Erdgeschoss. Okay. Aber ich habe da oben schon Bewegung gesehen gerade eben. Der Herr mit dir. Guten Morgen, Haus des Herrn. Schön, euch alle zu sehen. Schön, mit euch anzubeten. Es ist ein Privileg, ein Teil von der Familie zu sein, die gemeinsam ihrem wunderbaren König und Vater begegnen dürfen. Nicht nur sonntags, aber auch sonntags gemeinsam zusammenkommen können. Ich möchte kurz beten, bevor wir loslegen. Gott, wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir dafür, dass du unser liebender Vater bist, Herr. Wir haben das gehört. Du bist so viel mehr, als wir uns, als wir auf den ersten Blick erkennen können oder auf den ersten Blick uns vorstellen oder was wir uns überhaupt vorstellen können, Gott. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, die Worte, die wir singen, von denen wir merken, das kommt überhaupt nicht ran an das, was die Realität ist, was du bist, Herr. Füll das mit Leben, füll das mit Bedeutung. Herr, lass uns erkennen, dass du heilig bist. Herr, dass du mächtig, souverän, gnädig, barmherzig, liebevoll bist, Herr. Herr, wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du heute Morgen zu uns sprichst und dass du uns ansprichst, Herr, uns befähigst, aufzustehen und Jesus Christus nachzufolgen. Tu du dein Werk heute Morgen, wir sind absolut angewiesen auf dich, Herr. Wir gehören dir. Amen. Jeder, der der Meinung ist, dass das, was ich jetzt sage, stimmt, der hebt mal bitte kurz die Hand. Der Winter 2012, 2013 war unheimlich lang. Ja, okay, also da haben wir einen großen Konsens, Christ oder nicht Christ, ganz egal, Mann oder Frau. Da sind wir uns echt einig. Der Winter 2012, 2013 war ätzend lang. Ich hab keine Erinnerung daran, wann ich das letzte Mal so lange am Stück gefroren habe. Ich friere eigentlich nie, aber diesen Winter über war es grauenhaft. Das Holz ging aus, ja, im Weberhaus, also war wirklich heftig. Und dann auf einmal letzten Sonntag, so bam, von einem Tag auf den anderen, von 5 Grad, was ja schon fast karibisch war, auf 25 Grad. Wer war von euch im letzten Sonntag draußen, hat die Sonne genossen? Okay, war cool, ne? Man konnte tatsächlich, während man draußen saß, Kaffee trank, beobachten, wie die Bäume, die gerade eben noch kahl waren, angefangen haben zu blühen. Ich weiß nicht, wer das von euch mitverfolgt hat. Man ist morgens durch die Straße gelaufen, die Bäume waren, naja, man hat so ein paar Knospen gesehen und nachmittags war alles weiß, rosa oder der Baum vor unserem Haus immer noch kahl. Ja, das ist unser Baum, ich weiß nicht, die Stadt mag uns nicht. Überall haben sie diese tollen Kirschbäume gepflanzt. Was ist das bei uns? Ein kahler Baum. Die Vögel singen schon morgens. Wir schlafen mit offenem Fenster und wenn man aufwacht, die Vögel zwitschern. Das ist einfach genial. Ja, das Gras ist plötzlich grün. Ja, die Blumen fangen an zu blühen. Überall ist es bunt. Bei Lidl kann man Tulpen kaufen, wie schon die letzten 5 Monate. Das ist herrlich. Es ist schön, dass endlich die Sonne rausgekommen ist. Wir hatten jetzt ein paar schwache Tage, aber eigentlich wissen wir, okay, es geht aufwärts. Das Gras ist grün, die Blumen blühen und die Bäume blühen. Und es ist einfach eine neue Jahreszeit, die angebrochen ist. Ich habe hier gelesen, die Kokosnüsse blühen, aber hier steht, die Krokusse blühen. Ich möchte heute mit euch eine Bibelstelle angucken, gemeinsam, die auch von grünem Gras und von schönen Blumen spricht. Die Perspektive ist aber nicht so frühlingshaft, wie unsere momentanen Frühlingsgefühle uns gerade stimmen. Schlag mal bitte alle, wenn ihr eure Bibel dabei habt, Jesaja auf. Das ist im Alten Testament, Kapitel 40, Vers 6 bis 8. Jesaja 40. Kapitel 40, Vers 6 bis 8, da steht Folgendes. Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte oder alle seine Kraft, seine Herrlichkeit ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. In einem Satz, wir vergehen und Gott bleibt. Wir vergehen und Gott bleibt. Wir haben heute, wenn wir pünktlich da waren, haben wir von Marc gehört, dass das sehr viel näher an unserem Gemeindegeschehen dran ist, als wir manchmal uns das wünschen oder manchmal auch denken und vermuten und einplanen. Menschen kommen und Menschen gehen, aber Gott bleibt. Ich möchte heute Morgen uns daran erinnern, dass wir eine begrenzte Zeit auf Erden haben. Deine Zeit auf Erden ist begrenzt. Jesaja macht uns klar, Leute, ihr werdet eines Tages sterben. Das ist seine Aussage. Euer Fleisch, euer Körper ist wie Gras, wie eine Blume, und sobald ein heißer Wind drüber geht, wird es vergehen. Das Einzige, was bleibt, ist Gott. An einem Tag bist du noch frisch und knackig, und wenn ich so durch die Reihen gucke, dann trifft es auf die meisten zu. Vor allem hier in der ersten Reihe. Und am anderen Tag bist du auf einmal alt. Ich bin vor 2 Wochen durch die Gegend gefahren, habe meine Schüler besucht im Betriebspraktikum, und ich habe öfter in den Rückspiegel geguckt. Und wenn man den Betriebsleitern entgegentritt, dann ist es eine gute Übung, vorher kurz zu lächeln, um einfach gleich einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und man übt das Lächeln dann auch zwischendurch und überprüft es im Rückspiegel. Und mir ist aufgefallen, dass hier so Falten entstehen. Vielleicht ist euch das auch in letzter Zeit aufgefallen, dass eure Knackigkeit und eure Frischheit nicht von Dauer ist. An einem Tag in deinem Leben wirst du sterben. Die Sterblichkeitsrate bewegt sich mit sehr hoher Konstanz bei durchschnittlich 100%. Und das hat auch Hiob schon erkannt. Hiob hat in Kapitel 4, Vers 1 und 2 im Buch Hiob, da sagt er Folgendes: Der Mensch von der Frau geboren, lebt kurze Zeit und ist mit Unruhe gesättigt. Wie eine Blume kommt er hervor und verwelkt, und wie der Schatten flieht er und kann nicht bestehen. Und Jakobus, der Halbbruder Jesu, schreibt in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 14, Was ist euer Leben? Rhetorische Frage. Antwort kommt gleich. Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Mach dir heute Morgen bewusst, dass du, wie du heute Morgen hier sitzt, ein Rauch bist in den Augen Gottes. Nicht, weil du nicht geliebt bist oder weil du nichts wert bist, aber was die Zeitspanne angeht, die du hier auf der Erde verbringst, bist du nichts mehr als ein Rauch, der vergeht, als eine Blume, die verdorrt. Der Tod ist unausweichlich. Er ist ein Teil des Lebens als Geschöpf in dieser Welt. Jeder muss sterben. Der Tod ist das Resultat der Sünde. Bevor die Sünde in die Welt kam, war kein Tod. Er ist ein unmissverständliches Zeichen für unsere Zerbrechlichkeit. Wenn wir hören, dass jemand gestorben ist, dann wissen wir und erkennen wir, dass unser Leben zerbrechlich ist und dass unser Leben sehr, sehr weniger stabil ist, als wir denken. Und der Tod macht keinen Unterschied zwischen Christ, Nicht-Christ, zwischen Buddhist und Atheist. Er macht keinen Unterschied zwischen alt und jung. Du wirst eines Tages sterben. Spürst du die Ermutigung? Ich kann mir richtig vorstellen, vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und du erzählst heute Nachmittag deinen Kumpels, ich war in dieser schrägen Gemeinde in der Stadtmitte. Ah, und wie war's? Ja, der Prediger hat erzählt, dass ich sterben werde. Oh ja, da müssen wir wieder hin. Du wirst sterben. Du kannst dich umsehen und es ist keiner hier in diesem Raum, der nicht sterben wird. Okay? In unserer postmodernen Gesellschaft ist es üblich, den eigenen Tod so gut wie möglich auszublenden. Ich habe mich letztens mit einer Person unterhalten, die weit über ihre 40er hinaus ist und die gesagt hat, letzt als ein Familienmitglied gestorben ist, alt war die Person schon. Das war das erste Mal, dass ich eine Leiche gesehen habe. Das erste Mal, dass ich überhaupt mit einem Toten in Kontakt getreten bin. Wir leben in einer Gesellschaft, wo der Tod ausgesperrt wird. Außer man studiert Medizin. Ja, aber ja, also, wer sich interessante Geschichten anhören will, muss mit Marc und mit Vincent reden. Der Tod ist ein unbequemes Thema für uns. Und wir sind trainiert, den Tod auszublenden und uns aufs Leben zu konzentrieren. Der Tod ist eine unangenehme Vorstellung. Ich weiß nicht, vielleicht hast du manchmal schon drüber nachgedacht, dass du sterben wirst. Und das war definitiv eine unangenehme Vorstellung. Wir versuchen, unser Leben so gut es geht zu planen, ohne den Tod. Und den Tod so weit wie möglich rauszuschieben. Das Leben ist kurz, mach was draus. Unsere Gesellschaft ist voll von Menschen, die sich nicht bewusst sind, dass ihr Leben ein Geschenk von Gott ist. Es ist zerbrechlich und es ist sehr flüchtig. Wenn wir rausgehen und wir gehen in die Discos, wir gehen in die Kneipen, wir gehen vielleicht am Sonntagnachmittag spazieren am Rhein, wir treffen Menschen, die nicht über den Tod nachdenken und die sich nicht darüber bewusst sind, dass es im nächsten Moment vorbei sein könnte. Jeder ist sich irgendwie bewusst, aber keiner denkt darüber nach. Ich frage mich persönlich, sieht es in unseren Kirchen, sieht es in unseren Gemeinden groß anders aus? Wenn ich in die Welt gucke, sehe ich Menschen, die versuchen, ihr Leben so gut wie möglich zu füllen mit Dingen, damit man, wenn dann endlich der Tod kommt, wenigstens was erlebt hat. Wie sieht es mit uns aus? Und damit meine ich mit uns Christen. Haben wir als Christen erkannt, wie zerbrechlich unser Leben ist und wie schnell es vorbei sein kann? Haben wir erkannt, wie viel Potenzial in unserem Leben steckt? Oder leben wir genau wie die Welt unser Leben und plötzlich ist es vorbei und es bleibt eigentlich so gut wie nichts übrig? Das sind Fragen, die ich mir stelle. Was machen wir mit der Information, dass unser Leben so vorbei sein kann? Was machen wir mit der Information, dass wir keine Garantie haben, dass wir morgen früh aufstehen? Schnell verdrängen und etwas anderes denken, so viel Spaß haben wie möglich, noch mehr Kraft in Bildung und in Karriere investieren, noch eine Versicherung abschließen. Es gibt tatsächlich Sterbeversicherungen. Ich glaube, die wurde exakt für Deutsche entwickelt, diese Versicherung. Meine Frage heute Morgen an mich und an dich ist, wie lebst du dein Leben? Stimmen deine Prioritäten? 1. Korinther 10, Vers 31, lebst du alles, was du tust, ob du esst oder trinkst, zur Ehre Gottes, mit deinem zerbrechlichen und vielleicht kurzen Leben. Ich glaube, dass Gott uns, seine Kinder, die er gerettet hat, zu einem Leben ruft, das einen Unterschied macht. Ich glaube, dass Gott uns gerufen hat, ein Leben zu leben, das zählt. Zum Leben auf Erden, das nicht verschwendete Zeit ist. Jeder von uns hat diese Berufung und hat diesen Ruf. Und Gott ruft jedem Einzelnen heute Morgen zu. Ich möchte, dass du dieses Leben nicht verschwendest. Ich möchte, dass du dieses Leben nicht einfach nur für dich dahinlebst. Ich möchte nicht, dass du den Tod einfach ausblendest und hoffst, dass nichts passiert. Ich möchte, dass du ein Leben lebst, mir zur Ehre, ein Leben, das zählt. Das, was wir auch eben gesungen haben. Wir legen dir unser Leben hin. Wir leben zu dir hin. Jesaja hat nur so einen Teil der Wahrheit beleuchtet. Er hat nicht die Ganzheit angeguckt, als er Kapitel 40 in seinem Buch geschrieben hat, von dem er nicht wusste, dass wir das mal lesen werden. Sein Blick galt dem irdischen Leben. Er hat das irdische Leben betrachtet, er hat unseren Körper betrachtet und hat gesagt, hey, das wird irgendwann vergehen. Dein Körper ist wie Gras und wie eine Blume und dein Körper wird verdorren und vergehen. Aber dein Geist wird weiterleben. Deine Seele wird weiterleben. Das gilt für dich generell und es gilt vor allem, was ich jetzt sage, für dich als Christ. Dass wir nicht planen und gucken bis zu unserem körperlichen Tod, sondern dass wir als Christen eine Perspektive haben, die weit über den körperlichen Tod hinausgeht. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, lebe mit Ewigkeitsperspektive. Die gute Nachricht der Bibel ist nicht, dass wir so toll und so gut und so frei und so schön und so fröhlich wie möglich leben können, bis wir tot sind. Das ist ein Teil des Lebens als Christ, wahre Freude, wahrer Friede. Aber das ist nicht die volle gute Botschaft der Bibel, sondern die gute Botschaft ist, auch wenn dein irdisches Leben kurz ist, Gott der Vater hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt, damit du Freiheit von Sünde leben kannst, damit du Befreiung von deiner Schuld und Scham erleben kannst und damit dein zerbrechliches, kleines, kurzes Leben gerettet wird. Und dass du ewiges Leben empfängst. Dein Glaube, der ein Gnadengeschenk Gottes ist, rette dich vor dem sicheren Verderben. Das ist, was die Bibel sagt. Die Macht der Sünde ist zerbrochen, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn, Erlöser und größten Schatz annimmst. Wo du eben noch Sklave der Sünde warst, wo du eben noch unter der Macht der Sünde und Knechtschaft gelebt hast, macht Jesus Christus in einem Moment einen freien Menschen aus dir. Jesus liebt dich bedingungslos, Gott der Vater liebt dich bedingungslos, deswegen schenkt er dir seine Gnade und seinen Glauben. Gott verspricht dir eine fabelhafte Zukunft im Himmel, unaussprechliche Freude ohne Ende. Hans Markus ist der erste HDHler, der es über die Ziellinie geschafft hat. Und was wir vor ein paar Wochen noch draußen im Flur gehört haben, dieses laute Lachen, das erschüttert jetzt da oben die ein oder andere Säule im Himmel. Ich möchte mit euch einen kleinen, wir können sagen, einen kleinen Vorgeschmack mal kosten, was es bedeuten wird, wenn wir mal in Ewigkeit bei Gott sind. Wir können auch diesen Text lesen in Gedanken an Hans Markus und uns sagen, okay, das ist, was er gerade jetzt erlebt. Lasst uns mal bitte gemeinsam, das ist nicht auf der Folie, lasst uns bitte gemeinsam in der Bibel nachschlagen, Offenbarung Kapitel 21, Verse 4 bis 7. Offenbarung Kapitel 21, 4 bis 7. Relativ am Ende. Kapitel 21, 4 bis 7. Das neue Jerusalem. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Dann geht es weiter in Vers 6. Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das ist deine Perspektive in die Zukunft, wenn du Christ bist. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen zwei Perspektiven anzunehmen. Erstens eine realistische Perspektive für dein irdisches Leben. Du wirst sterben an einem Schnupfen. Weiß nicht, vielleicht. Vielleicht wirst du irgendwo runterfallen. Vielleicht wirst du mal irgendwann krank werden oder einfach nur an Alter sterben. Vielleicht wird dir ein Flugzeug auf den Kopf fliegen. Du wirst irgendwann sterben. Das ist die eine Perspektive, die ich euch ermutigen möchte anzunehmen. Und die zweite Perspektive ist die Ewigkeitsperspektive, die wir bekommen durch das Versprechen Gottes für alle die, die seinem Sohn nachfolgen, die sagen, okay, ich baue alles auf Jesus Christus, der für mich am Kreuz gestorben ist, für meine Sünde. Leben mit Ewigkeitsperspektive. Das ist deine Zukunft. Wir haben gerade eben gelesen, wie sieht die aus, wenn du an Jesus glaubst. Keine Tränen mehr, vielleicht Freudentränen, ich glaube, da macht Gott Ausnahmen. Kein Tod, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Und vor allem Gottes Nähe und Liebe. Wir dürfen in der Gegenwart des Heiligen, barmherzigen Gottes stehen und mit ihm Gemeinschaft haben. Und das bedeutet Freude über Freude. Wir sind dazu geschaffen, ihn anzubeten und uns an ihm zu freuen. Menschen, die diese Zukunftsperspektive haben, die können die Gegenwart ganz gelassen leben. Ich kann viel gelassener mit meinem Leben umgehen als vielleicht meine ungläubigen Arbeitskollegen mit Stundenplanänderungen. Ist man vielleicht eine Stunde länger da. Aber Menschen, die diese Zukunftsperspektive haben, sollten einen veränderten Blick auf ihre Mitmenschen haben. C.S. Lewis, ihr kennt ihn vielleicht, den Autor von Chroniken von Narnia, der hat Folgendes geschrieben. Es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, verheiratet sind. Und er fügt dann noch hinzu, die wir abfertigen und ausbeuten. Es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Wenn du heute um dich guckst, dann siehst du Unsterbliche. Und weißt du was? Das gilt nicht nur für die Christen, das gilt auch für jeden anderen. Unser Körper wird vergehen, aber in Ewigkeit wird unsere Seele weiterleben, entweder im Himmel oder in der Hölle. Dein und mein Leben kann einen Unterschied machen, und zwar einen entscheidenden, ewigen Unterschied machen für die Menschen um uns herum. Deine Gebete, deine Entscheidungen, deine Worte, deine Gesten, dein Leben allgemein kann Ewigkeitswert schaffen. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen ermutigen möchte und sagen möchte, hey, dein Leben ist zerbrechlich und kurz, aber ich kann dein Leben verwenden und dein Leben kann einen ewigen Unterschied machen. Dein Leben kann einen ewigen Unterschied machen. Gott ruft dich heute Morgen zu einem Leben, das zählt. Das ist mein dritter Punkt. Lebe ein Leben, das zählt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes befähigt Gott dich, ein Leben zu leben, das zählt. Ein Leben zu leben, das einen Unterschied macht. Ein Leben zu leben, das Ewigkeitswert schafft. Noch mehr, ich glaube, dass der Heilige Geist uns verpflichtet, ein Leben zu leben, das Ewigkeitswert hat. Gottes Wort ist ganz klar, wir bekommen Gaben, um zu dienen. Wir empfangen Gnade, um Gnade weiterzugeben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Sätze, die bleiben ein Leben lang an einem hängen. Überleg mal kurz, gibt es einen Satz in deinem Leben, den jemand zu dir gesagt hat, oder eine Sache, die jemand dir vermittelt hat, und die blieb ein Leben lang bis jetzt hängen? Der eine oder andere denkt sich vielleicht, keine Ahnung, rechts vor links. Das meine ich nicht. So, was jemand zu dir gesprochen hat, was dein Leben verändert hat. Hat jemand so einen Satz oder sowas schon mal erlebt, dass jemand was zu dir gesagt hat und es hat dein Leben für immer verändert? Das prägt dich. Du denkst fast täglich drüber nach. Ich habe so einen Satz. Ein guter Freund und Mentor, David Midwood, der hat einmal Folgendes zu mir gesagt. Das habe ich hier auch als Zitat auf der Folie. Das Einzige in unserem Leben, das über unseren Tod hinaus Bestand hat, sind die Spuren, die wir in den Herzen anderer Menschen hinterlassen. Alles, was wir für uns selbst tun, wird verloren gehen. Der Satz hat mich aus der Bahn geworfen. Das Einzige, was Ewigkeitswert hat über unseren Tod hinaus, ist das, was wir im Leben anderer hinterlassen, die nach uns kommen. Alles, was wir für uns selbst tun, wird verloren gehen. Matt Chandler sagt es ganz treffend. Er sagt, das, nachdem wir jetzt lechzen, dafür, wo wir jetzt Geld ausgeben, das ist das zukünftige Material für Flohmärkte. Dein iPhone, das du jetzt sabbernd noch im Schaufenster betrachtest, wird Müll sein, schneller als du dir das vorstellen kannst. Das Einzige, was Ewigkeitswert hat in unserem Leben, ist, was wir im Leben anderer bewirken. Oder mit den Worten meines anderen guten Freundes aus Amerika, Sean Foster, der hat gesagt, waste your life on people, verschwende dein Leben für Menschen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Menschen in deinem Leben, die haben einen riesen Unterschied gemacht. Gott hat Menschen in dein Leben gesetzt, die einen entscheidenden Unterschied gemacht haben. Wir haben gehört, der Hans Markus vor 4 Jahren kam hier in den Gottesdienst, weil ein Mensch auf dem Paradeplatz ihn angesprochen hat. Dieser Mensch hat sein Leben verändert, und zwar in Ewigkeit. Vielleicht gibt es in deinem Leben Menschen, die dein Leben zum Positiven verändert haben, nachhaltig. Rhetorische Frage, ist es nicht unbezahlbar, solche Menschen in unserem Leben zu haben? Ist es nicht genial zu wissen, Gott hat mir jemanden ins Leben gesetzt, der einfach mein Leben zum Guten verändert hat? Lass uns ganz kurz einfach im Herzen sagen, hey Gott, danke schön für die Person, die du in mein Leben gestellt hast. Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass Gott mir Menschen geschickt hat, die an mich geglaubt haben, die mich unterstützt haben, die mich so angenommen haben, wie ich bin, die mir geholfen haben, weiterzukommen. Und die Frage, die ich mir stellen muss und die ich dir stellen möchte, bist du so ein Mensch für andere? Oder anders gefragt, wäre es nicht genial, wenn wir solche Menschen für andere wären? Wäre es nicht genial, wenn andere Menschen sagen würden, hey, was du in meinem Leben investiert hast, das hat Ewigkeitscharakter für mich. Mein Gebet zu Gott heute Morgen ist, dass kein einziger anwesender Christ heute Morgen sagt, eigentlich nicht, das sollen andere für mich machen. Ich bete wirklich, dass keiner von uns heute Morgen hier sitzt und sagt, naja, okay, ist schon schön, aber es gibt so viele Christen, sollen die das übernehmen? Ich glaube, dass Gott möchte, dass du ein Leben mit Ewigkeitswert lebst. Ich glaube, dass Gott möchte, dass dein Leben zählt. Ich glaube, dass Gott möchte, dass du es schaffst, Gott wert zu leben, so wie wir es heute auch im Lobpreis gehört haben. Im Gebet, glaube ich, war das, dass wir Leben leben möchten, die auf dich verweisen, Gott. Also wenn du einer von denen bist, der sagt, ich möchte so eine Person sein, ich möchte jemand sein, dessen Leben zählt über meinen Tod hinaus, dann ist wahrscheinlich die große und entscheidende Frage, aber wie? Und ich habe nicht die perfekte Antwort für dich, aber ich hab ein paar gute Impulse für dich, glaube ich. Ich glaube, zwei Punkte sind ein Schlüssel dafür, eine Person zu sein, die einen Unterschied macht und deren Leben zählt. Und der erste Schlüssel ist, investiere in deine Beziehung mit Gott. Ich erzähle euch nichts Neues. Und der zweite Schlüssel ist, investiere dich in Menschen. Okay, ein paar Kommentare zu den zwei Tipps, wie wir zu Menschen werden können, die zählen. Erstens, investiere in deine Beziehung zu Gott. 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Haben wir vor ein paar Wochen in der Predigt gehört. Jesus Christus hat am Kreuz für dich und mich gelitten, um für unsere Sünden zu bezahlen, damit wir in Beziehung mit Gott treten können. Okay? Eine gute Beziehung mit Gott ist nicht das Sahnehäubchen für die Mystiker unter uns. Eine Beziehung zu Gott ist das, wozu uns Jesus Christus befreit hat. Jesus hat uns den Weg geebnet, eine lebendige Liebesbeziehung mit Gott zu führen. Okay, abgedroschen ohne Ende. Haben wir alle schon mal gehört? Es ist trotzdem wahr. Und wenn es keine Bedeutung mehr für dich hat, dann arbeite daran, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dass es für dich wieder eine Bedeutung bekommt. Jesus sagt an die Gemeinde in Ephesus und in der Offenbarung, ihr seid klasse, aber ihr habt die erste Liebe verloren. Und wenn ihr diese erste Liebe nicht wieder gewinnt, dann werde ich den Leuchter, heißt es in dem Satz, von euch wegnehmen. Dann werdet ihr als Gemeinde nicht mehr bestehen. Und ganz ehrlich, die Gemeinde in Ephesus gibt es nicht mehr. Es ist eine ernste Sache, in einer Liebesbeziehung mit Gott zu sein. Und es ist ein ernstes, wichtiges Ziel, diese Liebesbeziehung anzustreben. Um ein Mensch zu sein, dessen Leben zählt, der gottwärts lebt, müssen wir Menschen sein, deren oberste Priorität Gott selbst ist. Lebst du eine Liebesbeziehung mit deinem Schöpfer? Ich hoffe es für dich, und wenn nicht, dann lädt er dich heute Morgen ein, er streckt dir seine Hand entgegen und sagt, komm, lass uns damit beginnen. Ich liebe dich, wie du bist. Meine Gnade ist größer als deine Sünde. Ich will mit dir zusammen sein. Mir ist nicht in erster Linie wichtig, dass du in ein Aufbauteam gehst. Mir ist nicht in erster Linie wichtig, dass du in eine Hausgruppe gehst. Mir ist nicht in erster Linie wichtig, in welche Gemeinde du gehst. Ich liebe dich und ich will mit dir zusammen sein. Und dann gehst du zu Haus des Herrn, wirst Teil einer Hausgruppe und gehst ins Aufbauteam. Ein Mann namens Fred Smith Senior, keine Ahnung, wer das war, der hat was Gutes gesagt, hat gesagt, erinnere dich immer daran, die Kraft kommt durch dich und nicht von dir. Wenn du einen Unterschied im Leben eines Menschen machen möchtest, dann ist das nicht dein Verdienst, du kannst es nicht aus eigener Kraft tun, sondern es ist die Kraft Gottes, die durch dich wirkt. Wenn wir das aus eigener Kraft machen, werden wir negative Fußspuren hinterlassen. Das kriegen wir gut hin. Aber wenn wir positiv Ewigkeitswert in unserem Leben haben wollen und das weitergeben an andere, dann müssen wir uns klar sein, es kommt nicht von uns, es kommt durch uns von Gott. Du kannst tun, was du willst, wenn es nicht auf eine lebendige Beziehung mit Gott begründet ist, wird es keinen Ewigkeitswert haben. Das lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 2 bis 4. Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze und niemand anderem auch. Das ist, was Paulus sagt. Also um Berge versetzen zu können, brauchen wir eine Liebesbeziehung mit Gott, in die wir unsere Wurzeln reinstrecken. Ein anderer schlauer Mann namens E.M. Bounds, der viel über Gebet gesprochen hat, der sagt Folgendes: Ein Leben, welches die Tage in Gemeinschaft mit Gott verbringt, ist ein Leben, das die Welt bewegt. Und ich glaube das von ganzem Herzen, dass jeder Einzelne hier, der eine Beziehung mit Gott lebt, in der Lage ist, die Welt zu bewegen. Glaubst du das für dich oder denkst du dir einfach, okay, nettes Zitat? Willst du es von Herzen? Oswald Chambers sagt, der Ruf Gottes ist der Ruf in eine Beziehung mit ihm selbst. Und dann kommt alles andere erst. Dann kommt Mission, dann kommt alles, was wir tun. Gottes Liebe für dich ist größer, als du dir vorstellen kannst, und Gottes Gnade für dich ist umfassender, als du es in diesem Moment spürst. Gott lädt dich ein, zu ihm zu kommen und diese Liebe zu erleben, auch wenn es für uns klingt wie hippige Quatsche. Gott sagt zu dir heute Morgen, du bist mein geliebtes Kind. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann komm, du bist mein Kind. Wenn du noch nicht Jesus Christus als deinen Erlöser und Retter angenommen hast, Gott lädt dich ein, heute Morgen Ja zu ihm zu sagen, in seine Arme zu kommen, diese Liebe zu erfahren. Gott sagt zu dir, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Gott sagt, schau dich nicht ängstlich um, ich bin dein Gott. Ich bin da. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Das lesen wir in Jesaja 41, Vers 10. Eine lebendige Liebesbeziehung mit Gott ist das Beste, was uns geschehen kann. Und Gott hat Gnade über uns, wenn wir glauben, es gibt Dinge, die besser und erfüllender sind als eine Liebesbeziehung mit dir. Gott hat Gnade mit uns, wenn wir glauben, dass andere Dinge uns erfüllen können, mehr als du es kannst, Herr. Eine lebendige Liebesbeziehung mit Gott ist ein Nährboden für ein Leben, das zählt. Was hält dich auf, ihn zu deiner höchsten Priorität zu machen? Was ist die eine Sache, die dich aufhält, voll und ganz alles auf eine Karte zu setzen? Also, erstens, investiere in eine lebendige Beziehung mit Gott. Okay, und ich weiß, was einige jetzt denken, weil ich bin auch so einer, der sowas dann denkt. So der Gedanke, naja gut, das heißt, ich muss jetzt erstmal meine Beziehung mit Gott in den Griff kriegen und dann kann ich anfangen, in Menschen zu investieren. Okay, wer ist ehrlich und gibt zu, dass er das gedacht hat? Einer, okay. Schätze im Himmel gesammelt. Und der Rest, der Herr vergibt eure Lüge. Jetzt und heute, egal wie chaotisch und wie durcheinander dein Leben ist, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn, Erlöser und größten Schatz annimmst, wenn du sagst, Gott, ich möchte diese Liebesbeziehung mit dir leben, dann bist du heute und jetzt in der Lage, durch die Kraft des Heiligen Geistes ein Leben zu beginnen, das ab heute einen Unterschied macht für die Menschen um dich herum. Du musst nicht erst warten, bis du perfekt bist. Zu dem Zeitpunkt, an dem du perfekt wirst, wird es zu spät sein, weil du die Menschen, die auf der Erde leben, hinter dir zurückgelassen hast. Okay? Jesus sagt, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Johannes 15, Vers 12. Und er sagt nicht dazu, sobald ihr eine gute Beziehung mit Gott habt. Mein Gebot ist, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Johannes 15, Vers 12. Du kannst das, weil Jesus dich liebt, kannst du andere lieben. Weil Jesus dir gnädig ist, kannst du anderen gegenüber gnädig sein. Jesus sagt sogar deinen Feinden. Was zeigt, dass wir lieben in unserem Leben? Wie sieht es aus, wenn wir andere lieben? Man sieht es darin, dass wir da sind. Man sieht es darin, dass wir zuhören, mittragen, helfen, unterstützen, trösten, mitlachen, mitweinen, mitarbeiten, dienen, ermutigen und auch ermahnen, jemanden nicht den falschen Weg weiterlaufen lassen, Mitleid haben, den eigenen Komfort aufgeben und von Herzen mit involviert sein, wenn jemand anderes was Gutes oder was Schlechtes erlebt. Das ist Liebe. Du musst nicht erst alles im Griff haben, um einen Unterschied zu machen. Du musst nicht alles im Griff haben, um gottwärts zu leben. Gott verherrlicht sich in der Schwachheit seiner Kinder. Gott kann heute dich benutzen. Das ist ein anderer Satz übrigens, der stecken geblieben ist. Da war ich 13 Jahre alt und in der Jugendgruppe hat mich der Pastor gefragt: Anderle, glaubst du, dass Gott dich benutzen kann? Und ich dachte, die richtige Antwort ist, naja, jetzt noch nicht, aber wenn ich heiliger geworden bin, dann ja. Pff, voll reingefallen. Ich war jung. Und er hat zu mir gesagt, nein, Gott kann dich jetzt schon benutzen, so wie du jetzt bist. Und es saß. Das saß wirklich. Gott kann dich benutzen, wie du bist. Gott liebt dich, wie du bist. Ein anderer Mensch namens Morton Kelsey hat was ganz Bekanntes gesagt, das habt ihr auch schon gehört. Und er spricht zu uns als Gemeinde. Die Gemeinde ist kein Museum für Heilige. Die Gemeinde ist kein Museum für Heilige. Sondern ein Krankenhaus für Sünder. Wir sind da, um unsere Arme weit zu öffnen, nicht um zu zeigen, wie schön wir grinsen können, sondern um den Menschen einen Rahmen zu schaffen, mit uns mitzutun, was wir als Gemeinde im Gottesdienst tun, nämlich Gott gemeinsam anbeten. Und wenn du noch nicht so richtig perfekt bist, kein Problem, du bist hier nicht in einem Museum. Wir sind alle nicht perfekt. Gott kann dich benutzen, wie du bist. Und weißt du was? Gott möchte dich sogar benutzen, wie du bist. Ein anderer Mensch namens Brandon Manning, der ist letzte Woche gestorben. Der hat in einem Buch geschrieben, das heißt The Ragamuffin Gospel, ist ein Bestseller. Da schreibt er Folgendes: Die frohe Botschaft bedeutet, dass wir aufhören können, uns selbst zu belügen. Die frohe Botschaft bedeutet, dass wir aufhören können, uns selbst zu belügen. Deshalb kann ich zugeben, dass ich oft lieblos, reizbar, wütend und nachtragend mit meinen Nächsten bin. Wenn ich in die Kirche gehe, kann ich meinen weißen Hut zu Hause lassen und zugeben, dass ich versagt habe. Das ist die frohe Botschaft. Gott liebt mich nicht nur, wie ich bin, er kennt mich auch, wie ich bin. Wir müssen Gott nichts vormachen. Und weiter schreibt er, ich bin ein Bündel von Widersprüchen. Ich glaube und ich zweifle. Ich hoffe und werde entmutigt. Ich liebe und ich hasse. Ich fühle mich schlecht dafür, dass ich mich gut fühle. Ich fühle mich schuldig dafür, mich nicht schuldig zu fühlen. Ich vertraue und bin misstrauisch. Ich bin ehrlich und spiele immer noch Spielchen. Kennst du es irgendwoher? Nicht nur von deinem Nebensitzer, sondern von dir selbst. Ich gehe fest davon aus. Er sagt weiter, indem ich meine Schattenseite zugebe, lerne ich, wer ich bin und was Gottes Gnade bedeutet. Ich lade dich ein, heute Morgen zuzugeben, wer du bist und Gottes Gnade einzuladen, sichtbar in deinem Leben zu wirken. Du kannst gottwärts leben, auch wenn du weit davon entfernt bist, ein Superchrist zu sein. Du kannst ein Leben leben, das zählt. Nicht aufgrund deiner besonderen Fähigkeiten, sondern aufgrund der Liebe und Gnade Gottes, die du empfangen hast, um sie weiterzugeben. Kann ich einen Amen dazu hören? Paulus sagt in Bezug auf seine Vision, Menschen zu reifen Christen zu machen. Er sagt Folgendes: Dafür mühe ich mich auch ab und ringe. Du darfst schwitzen als Christ. Ringen ist eine schweißtreibende Aufgabe. Sich abmühen ist eine schweißtreibende Aufgabe. Lass dir nicht sagen, es muss immer alles einfach sein. Es ist eine Lüge. Denn, nochmal, dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Kolosser 1, Vers 29. Es war Gottes Kraft, die Paulus dazu befähigt hat, zu ringen und sich abzumühen. Aber Gottes Kraft hat die Arbeit getan. Du kannst, weil Gottes Kraft in dir mächtig wirkt. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Epheser 2, Vers 10. Du kannst gottwärts leben, weil er alles, was du tun sollst, für dich vorbereitet hat. Du bist dazu gemacht, Ewigkeitswert zu schaffen. Und wisst ihr, was auch gut ist? Selbst wenn deine Motivation gerade im Keller ist, kein Problem. Gott befähigt dich, deine Motivation umzudrehen. Gott ist es, der in dir wirkt beides. Nämlich erstens das Wollen und zweitens das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Philipper 2, Vers 13. Gott ist es, der in dir wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Du kannst Gottes gute Werke vollbringen, weil er es ist, der das Wollen in dich hineinlegt und der dir das Umsetzen schenkt. Und was du jetzt nicht tun darfst, ist zu sagen, okay, dann lehne ich mich zurück und ich warte, bis die Motivation runterfällt. Und solange die Motivation nicht runtergefallen ist, kann Gott nicht wollen, dass ich ihm nachfolge. Nein, wir sollen ihm nacheifern, wir sollen ihn suchen. Aber ist es nicht total genial von Gott, dass er weiß, dass wir nicht perfekt sind und dass er sagt, hey, okay, ich weiß, ihr seid nicht perfekt, aber ich gebe euch das Wollen. Ich bin derjenige, der verantwortlich dafür ist. Ich gebe euch das Vollbringen. Das ist Gottes Gnade. Immer wenn du das Richtige tust, dann ist es eigentlich Gott, der durch dich und in dir das Richtige tut. Du darfst dir nie einen Orden anhängen, weil du mal das Richtige getan hast. Das ist Gottes Gnade, dass du es getan hast. Gott ist es, der uns befähigt und dazu bringt, ein Leben zu leben, das zählt. Gott ist es und seine Gnade allein. Vielleicht denkst du jetzt, das klingt ja so, als würde Gott all die Arbeit tun. Und in gewissem Maße stimmt es auch. Gott tut die Arbeit. Nicht wir sind die großen Helden, sondern Gott ist der große Held. Wir sind seine Kinder, die an der Hand des Papas mitlaufen dürfen und mit ihm arbeiten dürfen. Wir sind nicht diejenigen, die morgens in den BMW einsteigen und zur Arbeit fahren und uns nochmal Goodbye winken lassen von Gott. Und wir machen die Arbeit. Nein, wir dürfen auf die Beifahrerseite des Autos gehen. Wir dürfen einsteigen und wir dürfen mit unserem Papa zum Arbeiten gehen. Wir dürfen die Werke, die er für uns vorbereitet hat, dürfen wir mit ihm gehen und mit ihm vollbringen. Gott lässt dich mitmachen, ist das nicht cool? Er will durch dich wirken. Er könnte es einfach so machen, aber er hat sich entschieden, hey, nee, ich will, dass meine Kinder mit bei der Arbeit sind. Ich will durch meine Kinder wirken. Er will dir helfen, dich in Menschen zu investieren und mit deinem Leben Ewigkeitswert zu schaffen. Er will es für dein Leben. Lasst uns Menschen sein, die gottwärts leben und die ein Leben mit Ewigkeitswert leben. Lasst uns Menschen sein, deren Leben zählt. Lasst uns Menschen sein, die, wenn sie nächste Woche nicht mehr da sind, etwas hier zurücklassen, was Ewigkeitswert hat. Eines Tages wird dein Leben auf diesem Planeten zu Ende gehen und mein Gebet für dein Leben ist, nicht, dass es länger geht. Mein Gebet für dein Leben ist, dass wenn dein Leben hier zu Ende ist, dass es immer noch nachwirkt, dass es immer noch Gottes Namen verherrlicht. Mein Gebet für dein Leben ist, dass du ein Leben lebst und dann gelebt haben wirst, das Ewigkeitswert geschaffen hat. Ob es dich mit 20 trifft, mit 45 oder mit 130. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Amen. Herr, wir beten zu dir und wir bitten dich, dass du, wenn wir schon deine Nachfolger sind, bitten wir dich, dass du uns näher zu dir ziehst. Herr, da wo wir schon vielleicht, der ein oder andere schon lange dabei ist und eher zu einem älteren Bruder geworden ist, immer brav, immer nett, immer die Regeln befolgen, aber nicht mehr in einer Liebesbeziehung mit dir ist. Ich bitte dich für uns, die uns das betrifft, dass du uns in eine neue Liebesbeziehung mit dir ziehst. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der dich hier noch nicht kennt. Wir beten, Heiliger Geist, dass du jetzt ein Wunder tust im Herzen dieser Menschen und ihnen Glauben schenkst. Und zwar nicht nur ein Glauben, dass es irgendeinen Gott gibt, sondern Glauben, dass du deinen Sohn gesandt hast, um für unsere Sünden zu sterben. Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Ich möchte dich heute Morgen, wenn du da bist und dir das anhörst, ermutigen, wirklich dich herausfordern zu lassen von Gott. Ein Leben zu leben, das zählt. ein Leben zu leben, das Ewigkeitswert schafft. Ein Leben zu leben, das Gottwärts ausgerichtet ist. Amen. Ist okay, wenn ich den Gottesdienst abschließe? Cool. Dann möchte ich noch uns gemeinsam bitten, aufzustehen. Gott, ich bitte dich um deinen Segen für diese Menschen. Gott, wir bitten dich um deinen Segen für uns als Gemeinde, dass wir eine gottzentrierte, evangeliumszentrierte, christuszentrierte Gemeinde immer mehr werden. Herr, lass uns deine Botschafter sein in dieser Woche. Herr, lass uns die Botschaft von deinem Sohn, der in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu retten. Herr, lass uns diese Botschaft raustragen, Herr. Ich bitte dich um deinen Segen für uns alle, damit wir in dieser Woche Liebesbeziehungen mit dir erfahren können. Segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Euch einen schönen Sonntag. Angie, hast du noch was?